Jetzt seht ihr hier vorne, auch in den letzten Wochen, zu jedem Teil der Waffenrüstung gibt es ja immer einen Begriff. Es ist das Schild des Glaubens, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schwert des Geistes. Es gehört immer ein Wort dazu. Und ich habe mich in den letzten Wochen mal ein bisschen umgeschaut, wenn man Texte liest, wenn man Predigten liest. Um was geht es jetzt da hier beim Helm des Heils? Und fast immer wird da Dinge beschrieben, die eigentlich logisch sind, oder? Im Kopf drin passieren unsere Gedanken. Und es sind die meisten Texte, Bücher, Predigten, geht es darum, ja, wie wird Satan deine Gedanken beeinflussen? Wir müssen den Helm aufziehen, damit keine negativen Gedanken da von außen kommen und die positiven Gedanken da drin behalten. Das Problem ist, da steht hier nicht in der Bibel. Hier steht, es ist der Helm des Heils. Oder in unserer Bibel hier steht, Helm der Rettung. Und nicht irgendetwas sonst, was wir auch noch, uns auch noch logisch erscheint. Das müssen wir immer beachten, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Bibeltexte vor uns haben. Ja, was steht denn wirklich hier? Und darauf wollen wir heute eingehen. Es ist der Helm der Rettung. Jetzt, Rettung hat drei Zeitdimensionen. Zuerst mal, Rettung bei uns ist schon passiert in der Vergangenheit. Das ist schon, ein Teil davon ist schon vorbei. Ich komme nochmals kurz darauf zurück, was wir an Ostern gesehen haben. Wir haben dort gesehen, okay, da ist eine Stadt, die wird belagert von einem feindlichen Heer. Und jetzt macht man es so, statt dass es die feindlichen Heere aufeinander prallen, macht man es so, man schickt einen, den besten Kämpfer aus und das andere Heer auch den besten Kämpfer. Die kämpfen gegeneinander stellvertretend für die ganze Stadt, damit alles runterfällt, was sein muss, man nicht dazugehört. Und einer dieser Kämpfer kämpft stellvertretend für die anderen, was sehr, sehr einfach ist, wenn der eigene Kämpfer dann auch siegt. Und wenn dein Kämpfer siegt, dann geht der Bote rauf auf den Berg und ruft der Tetelestai. Das kennt ihr inzwischen, oder, dieses Wort. Meine Tochter hat mir ein T-Shirt gemacht, wo Tetelestai draufsteht. Und das heißt, der Sieg ist errungen. Und jetzt ist es vollbracht. Und das ist natürlich ein Bild für Jesus. Er ist stellvertretend für uns in die Schlacht gezogen und hat den Sieg errungen. Und du und ich müssen nicht mehr kämpfen. Und dieser Sieg, der liegt in der Vergangenheit, etwa 2000 Jahre in der Vergangenheit. Wir sind schon errettet. Es gibt aber eine zweite Zeitdimension für Rettung. Und das ist die, wir werden dauernd gerettet. Jeden Tag neu, jeden Tag wird uns der Heilige Geist die Sünden abwaschen, der Heilige Geist erneuert uns jeden Tag neu. Und die dritte Zeitdimension ist natürlich die Zukunft. Wir werden noch gerettet werden. Die Rettung, die vollkommene Rettung steht uns noch bevor, hier in der Zukunft. Die Sünde wird dann vollständig entfernt. Es gibt keinen Rassismus mehr, es gibt keine Krankheit mehr. Wir werden vollständig erneuert, unser Körper wird vollständig erneuert. Es kommt ein neuer Himmel und es kommt eine neue Erde. Jetzt zwei dieser Zeitdimensionen haben wir in den letzten Wochen angeschaut. Die Zeitdimension der Vergangenheit. Eben mit Tetelestai. Wir haben auch bei verschiedenen Dingen hier gesehen, wir werden dauernd erneuert, jeden Tag neu. Darum rede ich heute vor allem über die Zeitdimension der Zukunft. Wir werden noch gerettet werden, wie wird das aussehen? Das ist das Thema heute. Blick in die Zukunft verändert dein Heute. Wenn du heute extrem viel Arbeit vor dir siehst. Nächste Woche ist einfach extrem voll. Du hast diesen Druck und du hast aber jetzt Ferien vor dir. In 3 Wochen ist Ferien. Dann wird das dein Heute verändern. Du kannst mit dem Druck, mit dieser vielen Arbeit besser umgehen, wenn du weißt, hey, in 3 Wochen kann ich aufschnaufen. Wenn du aber weißt, hey, ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Rettung kommt, es wird einfach so weitergehen in meiner Arbeit, keine Ahnung, wenn das wieder mal besser wird, dann ist das ganz etwas anderes für heute. Dann denkst du, wow, da wirst du viel mehr belastet sein, dann weißt du nicht, kommt das irgendwann besser? Halte ich das noch durch oder kommt nächstens das Burnout? Zukunft verändert dein Heute. Es verändert auch Leid. Es verändert, wenn jemand Nahestehendes stirbt, wenn du krank bist und, weil du weißt, das wird irgendwann hier in der Zukunft wird das zu Ende sein. Es verändert, wie du heute damit umgehst. Und dieser Helm der Rettung, der hat mit Vorfreude zu tun. Da vorne kommt es gut. Und wenn du jeden einzelnen Morgen dieser Helm der Rettung anziehst und auf den Kopf steckst, diesen Helm hier, dann verändert das deinen heutigen Tag. Dann schaust du in die Zukunft und du hast jetzt schon Himmel im Kopf. Und heute will ich eigentlich gar nichts anderes tun, als so ein Bild schaffen. Wie wird diese Zukunft aussehen? Was verändert dieser Helm der Rettung auf deinem Kopf? Und ich hoffe, dass wir alle dieses Bild packen und sagen, auch morgen noch, wir können dieses Bild von der Zukunft vor Augen haben und wir wissen, dass es etwas anderes gibt. Und jeden Tag neu wissen, auch in einem Monat und einem Jahr noch, okay, das, was da vorne steht, das verändert mein Heute. Und diese Zukunft beginnt wie so oft in der Vergangenheit, in einem Garten. Am Anfang in der Bibel steht, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Jetzt, dass Gott den Menschen in einen Garten stellt und nicht in eine Fabrikhalle, das sagt schon sehr, sehr viel aus über das Wesen Gottes. Und es sagt auch sehr viel aus über das Wesen der Menschen. Wo fühlen wir uns wohl? Wofür wurden wir geschaffen? Wenn wir jetzt heute an einen Garten denken, du und ich heute hier in der Schweiz, in Europa, dann denken wir doch an feine Düfte, wie es dort schmeckt, von den Blumen, von den Bäumen. Wir denken vielleicht an Grillieren, wir denken vielleicht an Fußballmatches mit den Kindern, wir denken an Freizeit. Jetzt damals in der Antike im Nahen Osten, zum Beispiel in Ägypten, da waren prachtvolle Gärten, oftmals so vor Tempelanlagen, da war viel Wasser, da waren Springbrunnen, da waren Tiere, seltene Tiere, die man sonst gar nicht kannte, so diese bunten Vögel, da waren seltene Pflanzen. Da war es nicht so, dass die Pharaonin am Morgen aufwachte, in den Garten ging und Wäsche aufhängte. Dafür war der Garten eben nicht da. Da ist man, so ein altes Wort, das ich noch schön finde, in diesem Garten ist man Lust gewandelt. Oder? Der Garten war nur da, um zu sein. Das war der alleinige Zweck dieser Garten. Nicht, um dort noch zu arbeiten und Wäsche aufzuhängen. Er war einfach da, um schön zu sein, dass man sich dort wohlfühlte. Gott hat uns nicht zu einem Ort gestellt, vor allem um zu arbeiten. Dieser Ort hatte ursprünglich ganz viel mit Schönheit zu tun. Das war der Garten Eden. Ich habe mal nachgeschaut, ja, wie übersetzt man den Eden? Und es ist noch ziemlich schwierig, dieses Wort kann man schlecht übersetzen, aber es hat zu tun mit Anmut, es hat zu tun mit Schönheit, es hat zu tun mit Luxus. Und das sagt doch unglaublich viel über Gott aus. Der Schöpfer hat uns an einen Ort gestellt, der Schönheit. Dort hat er den Menschen hingestellt. Dieses Eden, das hat zu tun mit Reichtum und Schönheit. Und dort sagt die Bibel auch, dort entspringt ein Fluss. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Einer dieser Arme heißt Pishon, der um das Land Havila fließt, wo Gold zu finden ist. Das Gold jenes Landes ist außergewöhnlich rein. Dort findet man auch Bedolach-Harz und den Edelstein Shoham. Der zweite Arm heißt Gihon, der um das Land Kusch fließt. Der dritte Arm ist der Tigris, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Arm heißt Euphrat. Da werden Dinge beschrieben wie fließendes Gold und Edelsteine, verschwenderische Lebensfülle. Und dort kommt eben eine Quelle her aus diesem Garten Eden. Und diese Quelle teilt sich in vier Himmelsrichtungen, bewässert alle Richtungen. Im Hohelied, dieses wunderschöne Lied über Liebe und Schönheit, wird dieser Garten auch wieder beschrieben und dieses Wasser beschrieben, diese Flüsse beschrieben. Und Gott schmückt diesen Garten mit Blumen und Fische bevölkern das Wasser und Vögel sind im Himmel. Es ist wie so eine Vorbereitung für den vollkommenen Schauplatz, wo er dann einen Mann und eine Frau hinstellt, Adam und Eva. Und zuerst hat er das alles geschaffen, damit die sich wohlfühlen dort. Also Gott stellt uns nicht, hat den Menschen nicht hingestellt an einen Ort, wo wir wieder arbeiten müssen, wo es nur einen Zweck gibt, damit wir dort sind. Er gibt einfach einen Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren, aber nicht im Schweiße des Angesichts, wo du wie ein Esel da hineingibst und den Ackergaul ziehst oder weiß ich was. So ist es nicht. Das kommt alles erst nach dem Sündenfall. Dort müssen wir im Schweiße des Angesichts wie ein Esel uns reingeben. Aber hier sind wir einfach da für Schönheit, um zu sein. Nur bewahren und behüten, nichts mehr. Und es bedeutet, der Garten ist nicht noch für etwas anderes da. Wenn wir so einen Schrebergarten haben, dann versuchen wir vermutlich den schönsten Schrebergarten zu haben im ganzen Gebiet, oder? Und die schönsten Blumen zu züchten. Und die müssen ganz sicher schöner sein als die Blumen deines Nachbarn. Oder so sind wir dann drin in unserem Garten. Aber das ist einfach hier, der Garten Eden, einfach nur schön. Wenn du an einem Konzert bist, was bringt dir das? Wenn du einen Sonnenuntergang siehst, das bringt dir gar nichts. Es ist einfach nur schön. Aber du hast damit nichts erreicht. Du hast keinen anderen Nachbarn ausgestochen. Du bekommst nicht mehr Geld. Ein Konzert ist einfach nur schön. Du kannst es genießen. Ein Sonnenuntergang ist einfach nur schön. Du kannst es genießen. Gott hat hier einen Ort der Begegnung geschaffen. Und er wandelt Gott in diesem Garten und dort ist der Ort, wo er uns, den Menschen, begegnet. Wir sind dafür geschaffen, für diesen Ort, ursprünglich. Gott hat das alles erfunden. Wie wenn du am Morgen barfuß durch die taufrische Wiese gehst und diese Wiese, diese Tau spürst. Oder wenn die Morgensonne in dein Gesicht scheint und dein Gesicht wärmt. Dieses Gefühl, das hat Gott erfunden. Das gibt dir Gott. Und er sagt dir, nimm teil an meiner Freude. Das ist meine Freude, nimm teil daran. Wir sind erschaffen für diesen Garten, um zu sein in der Gegenwart Gottes. Und wenn du Gott begegnest, Schöneres kannst du nicht sehen. Es heißt wahrnehmen, es heißt Sinne zu haben, es heißt Lust zu haben, es heißt Zeit zu haben. Es ist einfach nur pure Schönheit. Und dafür wurden wir gemacht. Und in uns drin ist so eine Sehnsucht nach dieser Schönheit. Und diese Sehnsucht hat uns Gott auch gegeben und sagt auch etwas aus über diesen Gott. Wir sind erschaffen für diesen Garten und unsere Seele, die sehnt sich dauernd danach. Denn dieser Garten ist unsere wahre Heimat. Dafür wurden wir gemacht. Und ich glaube, wir sehnen uns jeden Tag nach dieser wahren Heimat, weil sie zu uns gehört. Und das fehlt uns in diesem Leben, weil unser Leben ganz anders aussieht. Dafür wurden wir eigentlich nicht gemacht. In unserer Seele wohnt dieses Sehnen für einen Ort, wohin wir eigentlich gehören. Der perfekte Ort, um zu sein, wo Gott völlig nahe ist, wo wir mit Gott spazieren gehen. Stell dir das vor, wo wir mit Gott spazieren gehen, wo wir mit ihm reden, wo wo wir mit ihm zusammen sind, wo wir mit ihm austauschen. Jetzt, Gott schuf diese Erde und er wollte einen Ort, um uns zu begegnen, um dir zu begegnen, um mir zu begegnen. Und der Garten steht dafür, für unsere Sehnsucht, mit Gott zusammen zu sein. Und wenn es deiner Seele gut gehen soll, dann muss sie in der Gegenwart Gottes sein. Die Bibel erzählt das von Adam und Eva. Ich finde das ein mega schöner Vers. Dort steht, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Stell dir das vor, Gott, der Herr, geht im Garten umher. 1. Mose 3, 8. Gott spaziert im Garten. Und Spaziergänge machen wir doch mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Mit einem Freund gehen wir spazieren. Wir gehen mit einem Vater oder einer Mutter gehen mit seinem Kind spazieren. Verliebte würden miteinander spazieren gehen. Aber es geht hier nicht so sehr um diese körperliche Bewegung. Es geht darum, dass wir dabei mit jemandem zusammen sind, damit wir mit jemandem austauschen, vielleicht zusammen weinen, vielleicht zusammen Freude haben, vielleicht einfach zusammen leben. Und das möchte Gott, wenn er mit uns spazieren geht. Er hat unsere Seele dafür geschaffen, damit wir mit Gott unterwegs sind. Aber dann kommt dieser Punkt, wo Adam und Eva Gottes Anweisungen übertreten und sie schämen sich. Hey, die waren ursprünglich nackt, es gab keine Scham, man hat alles gezeigt, man musste nichts verstecken im Leben. Aber hier kommt der Punkt, wo sie sich schämen und sie verstecken sich hinter Bäumen, die Gott geschaffen hat. Und Gott fragt, wo seid ihr? Natürlich weiß Gott, wo sie sind, jetzt so rein geografisch gesehen. Aber ich glaube, dahinter steckt die Frage von Gott, wo steht ihr in der Beziehung zu mir? Warum müsst ihr euch verstecken? Warum schämt ihr euch? Und Gott lässt sich hier nicht abweisen. Er geht Adam und Eva nach, er geht dem Menschen nach. Und da könnte man sagen, das sind die ersten paar Kapitel in der Bibel. Und der ganze Rest ist nur eine Geschichte, wie Gott dem Menschen nachgeht. Überall. Altem Testament, Neuem Testament. Es ist nur die Geschichte, wie Gott dem Menschen nachgeht, wie er den Menschen sucht. Das ist der ganze Rest der Bibel. Und Gott verfolgt die Menschen regelrecht. Er wollte schon immer bei dir sein und er wollte schon immer bei mir sein. Aber wir können nicht zurück. Wir können nicht zurück in diesen Garten. Da hängt ein Schloss dran. Es gibt Engel, die diesen Garten bewachen. Und niemand kommt diesen Engeln vorbei. Die sind mächtig und stark. Und all unsere Heere, all unsere militärische Kraft und gar nichts kann die überwinden. Die sind stärker. Die bewachen diesen Garten. Niemand kommt mehr da rein. Da kann man sich fragen, ja gut, wo ist denn jetzt dieser Ort der Begegnung? Wenn das der Garten war und Gott wollte Menschen begegnen, wie können wir jetzt Gott begegnen? Wo wohnt denn Gott jetzt im Neuen Testament? Im Alten Testament, wo wohnte Gott? Kann es jemand sagen, wo wohnte Gott im Alten Testament? Im Tempel, genau. Gott wohnt im Tempel. Das war der Ort der Begegnung. Im Neuen Testament, wo wohnt Gott? Paulus sagt ganz klar, und ein bisschen aufrührerisch, sagt er im 1. Korinther, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? So fast ein bisschen entsetzt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? Dort ist er, dort will Gott wohnen. Und diese Metaphorik, die zieht sich durch das ganze Neue Testament hindurch. Gott möchte in uns wohnen, er möchte in unserem Herz sein. Dort möchte er wohnen, dort ist der Ort der Begegnung. Die Bibel behauptet, dieser Garten, dieser Ort der Begegnung, diese Schönheit, die ist in deinem Inneren drin. Wir müssen es nur merken. Und dieses Konzept zieht sich und zieht sich und zieht sich durch die hunderten Seiten vom Neuen Testament. Das Konzept, es gibt einen Ort der Begegnung für uns mit Gott. Und durch die Erlösung von Jesus hat er uns das gebracht, etwas gebracht, das in dir drin ist und das in dir drin etwas anders geworden ist. Das hat Jesus gebracht. In dir drin ist etwas anders geworden. Und wir glauben doch alle, wenn Jesus gestorben ist, für uns gestorben ist, dann haben wir diese Zukunft im Himmel. Und das stimmt auch. Aber es gibt noch mehr. Es verändert auch dein Inneres. Weil die Sünde, die uns von Gott getrennt hat, die ist weggewaschen, jeden Tag neu. Gott hat sie entfernt und jetzt ist die Möglichkeit da, in dir drin, dass du Zugang hast zu Gott. Und dein Inneres wird ein Ort der Begegnung mit Gott, weil der Heilige Geist in dir drin wohnt. Ich gehe nur ganz kurz ins Thema Gebet rein. Stell dir mal vor, wie das Gebet absolut revolutioniert. Denn Gebet ist nichts irgendwo da draußen, das man suchen muss. Es ist ein heiliger Raum in dir drin. Und Gebet heißt, wir kommen zurück zu diesem Gott, der schon immer in dir drin sein wollte. Und wenn du ihn angenommen hast, in dir drin wohnt und jetzt dort auf dich wartet. Es ist so wie ein brennender Dornbusch in der Wüste, der sagt, hier bin ich. Du musst nur kommen. Ich bin nicht da draußen irgendwo, ich bin da drin. Jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber hätte ich gewusst, dass so ein gewaltig großer König in mir wohnt, dann wäre ich schon viel öfters da drin gewesen, wäre ihm begegnet. Ich weiß es ungenau, ein paar von euch wissen den Satz genau. Es war so in etwa das sagt dieser Satz, oder? Dann hätte ich viel mehr Zeit mit ihm verbracht, denn er ist ja hier, dieser gewaltige große König. Okay, warum hat das etwas mit der Waffenrüstung zu tun? Ich glaube, wir alle kennen die Stürme im Leben, wir alle kennen die Angriffe im Leben, wir alle kennen die Zweifel im Leben. Und wenn du das nicht kennst, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir und du sagst mir, wie du das geschafft hast, dass du das nicht kennst. Und sonst bist du ein ganz normaler Mensch, der diese Stürme und diese Angriffe und die Zweifel kennt im Leben. Gut, und manchmal fragen wir uns doch, ist das alles, was mir das Leben zu bieten hat? Ist das alles, was das Leben mir gibt? Gibt es nicht mehr? Und gerade wenn du dich einsetzt für Gottes Reich, wenn du da wirklich viel reinsteckst und du denkst, ich tue doch alles für Gott und ich ernte nichts, ich bekomme keinen Lohn und ich werde nur enttäuscht im Leben, dann bist du wie Paulus, der Vollgas gegeben hat und gesagt hat, ich setze alles ein, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ich setze alles ein, dass Gottes Reich kommt. Und er sitzt dafür als Lohn jahrelang im Gefängnis und am Ende stirbt er, weil er das alles eingesetzt hat. Und wenn du diese Gedanken hast, dann setz diesen Helm der Rettung auf und schau, was die Zukunft dir zu bieten hat, aber schau auch, was in dir drin, dieser Ort der Begegnung ist, wo Gott wohnt schon. Und einfach wartet, bis du wieder Zeit mit ihm verbringst. Und wir wissen, mit diesem Helm der Rettung, da vorne ist ein Ort, und da vorne liegt ein Garten, wofür wir geschaffen wurden. Und ich laufe jeden Tag wieder auf diesen Ort zu. Und da ist diese Sehnsucht in mir drin. Und dort finde ich jetzt, aber auch in Zukunft, wird diese Sehnsucht gestillt. Es gibt Hoffnung. Es gibt gewaltig große Hoffnung. Das ist unser Ziel. Und wenn wir diesen Helm aufsetzen, dann haben wir dieses Ziel vor Augen. Gerade wenn es schwierig wird, dann kann dieser Helm der Rettung uns aufzeigen, es gibt eine Veränderung, auch für heute. Weil da wartet etwas auf uns. Am Ende sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und am Ende der Bibel steht etwas Besseres vor uns, sogar etwas Besseres als der Garten Eden. Das ist, es wird verschieden beschrieben. Einerseits wird es als Stadt beschrieben, die auf die Erde herunterkommt. Und da werden Bäume des Lebens beschrieben. Da wird beschrieben, dass da kristallklares Wasser ist. Es ist so eine Stadt und ein Garten zugleich. Das ist so Eden 2.0. Dort werden wir wieder Lust wandeln und wir werden uns freuen, jeden Tag neu. Wir werden auch regieren, ein bisschen schwierig vorzustellen, aber es steht, wir werden regieren und diese Stadt wird kommen vom Himmel her zu uns und es wird ein gewaltiges Geschenk sein. Und Gott sagt in der Bibel, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, manchmal so die Vorstellung, wir werden irgendwo im Himmel sein, vielleicht ein bisschen so auf Wolken herumschweben, aber Gott sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und danach steht, kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Es ist einfach vorbei, wie ein Schatten. Daran werden wir gar nicht mehr denken, weil das, was dann ist, so gewaltig schön ist und uns so gewaltig einnimmt, dass das Vergangene, was hier passiert ist, niemand wird noch an das Vergangene denken, niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Es ist wie ein Schatten und wir sind in der Sonne. Und wer das Leben, das Jesus uns anbietet, annimmt, für den wird es mal so sein. Du stehst vor einer schönen, großen, schweren Tür. Und ist vorne ein bisschen auf und Licht scheint durch diese Tür durch. Warmes Licht. Und wenn du da durchschaust, durch diesen Spalt, siehst du da fröhliche Gesichter. Du siehst Menschen, die tanzen. Du siehst Musik, du hörst Musik. Und du siehst Menschen, die singen. Und plötzlich ruft dich eine Stimme bei deinem Namen. Und die Tür geht auf, sie geht weit auf. Und du hörst eine Stimme, die ist irgendwie so ganz eigenartig, ist sie dir vertraut. Und irgendwie sagst du dir, ich kenne doch diese Stimme. Diese Stimme hat mich schon mal gerufen, schon weit bevor das Universum begann. Und diese Stimme sagt dir, willkommen in der Zukunft. Und wenn wir morgen und übermorgen, in einem Monat, in 2 Jahren, immer wieder diesen Helm aufsetzen, ist uns bewusst, das alles kommt auf uns zu. Und wenn ich beschimpft werde, wenn ich wieder mal völlig am Boden bin und wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann setze ich diesen Helm auf und weiß, es wird gut werden. Es wird einmal alles gut werden. Das ist deine und meine Zukunft. Und da ist dieses Sehnen nach dieser Heimat. Und dieses Sehnen wird mal aufhören, es wird mal gestillt werden, weil es gut wird. Lass uns beten. Jesus, wir sehen wirklich nur durch einen ganz, ganz dünnen Spalt, mehr nicht. Du hast uns ein paar Hinweise gegeben und mehr nicht. Aber es wartet etwas auf uns, das gewaltig ist. Wir sind nur so wie ganz, ganz kleine Kinder, die ein bisschen etwas verstehen und mehr nicht. Aber du verheißt uns das, etwas Gewaltiges. Vielen, vielen Dank dafür, dass du diese Tür aufgestoßen hast. Wir hatten keine Chance, da reinzukommen, aber du hast es schon getan vor 2000 Jahren. Und dein Heiliger Geist tut es jeden Tag neu. Wir möchten dir sagen, Jesus, wir möchten Menschen sein, die immer wieder diesen Helm aufsetzen, diesen Helm einer Hoffnung auf eine Zukunft. Wir finden irgendwie kaum Worte, weil wir so wenig verstehen. Aber du verstehst und du verstehst uns. Wir wollen deine Hand nehmen auf diesen Spaziergang in die Zukunft. Wir wollen immer wieder Menschen sein, die da hineingehen, dort, wo du wohnst, in unserem Herzen, wo dieser Ort der Begegnung ist mit dir. Lass uns noch viel, viel mehr verstehen, dass da ein gewaltiger König wohnt in unserem Herzen und dass es sich lohnt, mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann wollen wir ein Thema nicht vergessen. Lass uns noch viele Menschen mitnehmen auf diesem Weg zu dieser Tür, die da auch mit uns hineinkommen. Amen.